NDR Info. Podcast. Jetzt.
Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
In der kommenden Woche beginnt das jüdische Neujahrsfest Rosh Hashanah. Aber wie feiern Juden dieses Fest? Eine Betrachtung aus kulinarischer Perspektive von Miron Tenenberg.
Zum Neujahrsfest isst man eigentlich traditionell Apfel mit Honig und man isst Chalot, natürlich das Brot, ein rundes Brot, weil das Jahr soll ja rund sein. Was isst man noch zum Neujahr?
Bei Sigal Rosenbaum wird Rosh Hashanah gefeiert. Es ist das jüdische Neujahr. Die Familie kommt zusammen, Freundinnen und Freunde werden eingeladen. Rosh Hashanah bildet mit dem Versöhnungstag Yom Kippur die jüdischen hohen Feiertage. Sie sind ernst, festlich und kein Vergleich mit dem weltlichen Charakter von Silvester. Und wie bei allen jüdischen Feiertagen kommen spezielle symbolische Gerichte auf den Tisch.
Ja, das ist dann in den Familien unterschiedlich. Also Leber und Fisch, gefüllte Fisch und Suppe und Hauptspeise, Nachspeise.
Für Jüdinnen und Juden sind das besondere Tage der Besinnung. Verdeutlichen soll das der kraftvolle Klang der Shofar, eines Widderhorns. Es ist eines der ältesten menschlichen Musikinstrumente.
Die schrillen Klänge des Shofar, des Widderhorns, das in der Synagoge geblasen wird, beginnend mit seufzenden, klagenden Tönen, gefolgt von einer langen, durchdringenden Note. Der Apfel der Sünde für ein süßes, neues Jahr.
Am Tisch von Sigal Rosenbaum sitzen 16 Leute. Omas und Opas, eine Freundin mit ihrer Familie, die Kinder im Teenager-, Grundschul- und Kindergartenalter. Die meisten tragen weiß, die Farbe der hohen Feiertage. Die Tafel ist ebenfalls festlich mit einem weißen Tischtuch und weißen Kerzen gedeckt. Das Essen steht bereits warm auf dem Tisch, so will es die Tradition. Wie bei Sigal Rosenbaum sieht es auf fast allen jüdischen Tafeln zu Rosh Hashanah aus. Symbolische Speisen stehen für die guten Wünsche für das neue Jahr. Am auffälligsten ist die Challah, ein Hefezopf, der auch am Freitagabend zum Schabbat gegessen wird. Zu Rosh Hashanah ist er jedoch kunstvoll rund geflochten oder wie eine Schnecke zusammengerollt. Das soll ein rundes Jahr anzeigen. Kontinuität, Hoffnung und Harmonie.
Wir machen meistens Schneckenhäuser. Und dann gibt es natürlich auch welche, die werden dann auch noch gezuckert. Die werden dann halt noch oben mit so ein bisschen Zucker dran gemacht, damit das Jahr süß wird.
Julia Goldberg ist Sigal Rosenbaums Freundin. Sie backt die Chalot selber. Das Rezept ist einfach.
Also ein Päckchen Hefe, ein Glas Wasser, 2 Esslöffel Zucker, 86 Gramm Mehl. Dann nimmt man noch Salz, einen Teelöffel Salz mache ich dazu, 2 Eier und 6 Esslöffel Öl. Und daraus macht man eben einen Teig. Lässt ihn stehen, bis er schön gegangen ist. Und dann formt man diese runden Chalot. Dann lasse ich die meistens noch mal ein bisschen gehen und dann mit Ei beschmieren und entweder mit Zucker oben drauf oder einfach so lassen und dann in den Ofen für 35 Minuten etwa.
Das ist aber nichts für Sigal Rosenbaum. Sie macht es sich lieber einfach und delegiert die Arbeiten für das Fest.
Ich bin ja nicht so ein Kochwunder und ich habe auch nicht so einen Spaß in der Küche. Ich habe dann eher den Spaß mit der Familie und das Fest zu feiern. Ich könnte mir auch einen Koch vorstellen, der das alles macht. Wäre auch in Ordnung.
Also?
Den gefüllten Fisch kaufe ich mittlerweile, weil eigentlich macht mein Vater den am besten, aber der ist nicht da. Und den Apfel zerschneide ich und die Chalot kaufe ich.
Glücklicherweise gibt es bei ihr in der Kölner Innenstadt die Bäckerei Zimmermann, die koschere Chalot anbietet.
Da bestelle ich die runden Chalot auch. Also die mache ich nicht selber. Warum eigentlich nicht? Vielleicht sollte ich sie dieses Jahr mal selber machen.
Viele backen das auch selbst, aber wenn dann so Feiertage sind, dann brauchen die mehr, dann bestellen die dann schon 2, 3, 4, 5, je nachdem, wie groß die Familie ist oder der Besuch ist, der kommt.
Sagt Christa Zimmermann. Sie führte die Kölner Bäckerei Zimmermann in langer Familientradition.
Wir backen die nur auf Vorbestellung. Das wissen unsere Kunden. Die bestellen das vor.
Seit 1875 wird hier nach den alten Rezepten gebacken. Auch das Backen von koscherem Brot hat hier lange Tradition.
Och, schon Jahrzehnte. Vor dem Krieg hatten die Großeltern schon ganz viele jüdische Kunden, also aus der jüdischen Gemeinde, die hier ihr Schabbatbrot kauften.
Während des Dritten Reiches, erzählt Christa Zimmermann, hätten die Großeltern jüdischen Menschen jahrelang Brot im Hof verkauft. Die jüdische Gemeinde hätte das nicht vergessen. Heute ist die Bäckerei Zimmermann die Adresse für koscheres Brot. Natürlich mit Koscher-Zertifikat. Die Bäckerei Zimmermann beschäftigt nämlich einen Maschgiach. Das ist ein rabbinischer Kontrolleur, der darauf achtet, dass alles koscher ist. Die koscheren Brote und auch die runden Hefezöpfe und Schnecken für das Neujahr bekommen das Zertifikat Pat Yisrael. Das bedeutet, dass es unter der Aufsicht eines jüdischen Menschen gebacken wurde, auch wenn dieser nur am Morgen den Ofen anschaltet. Alles Weitere wird dann handwerklich in der Backstube zubereitet.
Die Zöpfe werden geflochten. Zipfel werden geflochten und die Schnecken, da werden eben so Teigrollen gemacht und dann als Schnecke geformt.
Der biblischen Überlieferung nach wurde zu Rosh Hashanah, dem ersten Tag im jüdischen Monat Tischrei, der Mensch, also Adam und Eva, geschaffen. Sie lebten im Paradies, doch durch das Pflücken der verbotenen Frucht wurden die beiden aus dem Garten Eden verbannt. Viele Überlieferungen beschreiben die verbotene Frucht als einen Apfel.
Naja, wenn ich an Rosh Hashanah denke, dann denke ich an Apfel mit Honig.
Leonid Goltzmann ist orthodoxer Maschgiach in Berlin. Im Namen des Rabbiners überwacht er die Einhaltung des jüdischen Reinheitsgebotes. Gastronomische Betriebe erhalten dadurch einen Koscher-Stempel, ein lizenziertes Siegel, wenn man so will.
Äpfel sind allgemein immer, na, alles, was aus der Erde wächst, ist koscher.
Und warum wird gerade die verbotene Frucht für das Neujahrsfest ausgewählt?
Das ist so auch eine Symbolik. Ja, dann halt Apfel mit Honig soll ein süßes Jahr sein für dich. Apfel ist auch wiederum ein rundes Lebensmittel, was auch den Kreis des Jahres symbolisiert. Und dann wird dazu halt Honig gegessen, damit es ein süßes Jahr wird. Ja. So sind halt die Speisen, die auf die Tische kommen. Und alles andere so halt nebenbei so Beilagen wie halt mit Fleisch, Kartoffeln oder wie auch immer. Alles andere so Beilage.
Sigal Rosenbaum verbindet mit den symbolischen Speisen auch etwas Persönliches. Zu Rosh Hashanah kommen die Äpfel nämlich aus ihrem eigenen Garten.
Letztes Jahr hatten wir nur 4 und dieses Jahr sind, glaube ich, 9 dran. Ja, und den werden wir nehmen.
Äpfel aus dem eigenen Garten. Das mache sie stolz, betont sie.
Ein Apfel aus dem Garten bedeutet für mich sehr viel, ja. Weil das irgendwie sowas Selbstgezüchtetes ist, finde ich schön.
Die Göttinger Rabbinerin Jasmin Andriani ist gerade zu Rosh Hashanah, dem Apfel, auf die Spur gekommen.
Eine für uns ganz triviale Frucht, die wir im Supermarkt zuhäuf bekommen. Und ich habe gelesen, der durchschnittliche deutsche Haushalt isst im Jahr 25 Kilo Äpfel. Das war zu biblischen Zeiten anders. Also in der ganzen Tora, in den 5 Büchern Mose, finden wir das Wort Apfel kein einziges Mal. Und im Laufe der Jahrhunderte wurde dieser Brauch beschrieben, dass wir zu Rosh Hashanah Apfel in Honig eintunken.
Als Zeichen für ein süßes neues Jahr. So ist es halt mit den traditionellen Symbolen. Nicht immer kann man sagen, warum gerade zum Beispiel Äpfel gewählt wurden und keine süßen Kaktusfeigen. Das stellt Tova Haretti aus Wolfsburg vor ein anderes Problem. Denn ein weiteres Symbol ist der Fischkopf, der gerade zu Rosh Hashanah gegessen wird. Wörtlich übersetzt heißt Rosh nämlich Kopf, Rosh Hashanah, Kopf des Jahres.
Meine große Herausforderung war, einen Fischkopf zu finden. Ich persönlich mag nicht, die ganze Fisch zu kaufen, aber im Endeffekt habe ich doch gefunden, weil das war mir sehr, sehr wichtig. Das ist unsere Tradition.
Die Kulturreferentin des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen als orthodoxe Frau sehr ernst nimmt. Und da gehört zum Fest ein Fischkopf als Symbol eines guten Anfangs nun einmal dazu. Doch sie probiert auch etwas Neues aus.
Wo in einem Topf, mehr gesagt ein Teller, kommen alle Symbolen zusammen. Und das war etwas Neues für mich. Aber ich experimentiere sehr gerne.
Sie hätte das Rezept bei einem israelischen Koch im Internet gesehen, sagt sie. Die gebürtige Moldauerin zog mit 14 für mehrere Jahre nach Israel und kann deshalb auch Hebräisch. Man merkt ihr an, dass das Rezept noch etwas fremd für sie ist. Doch einen Versuch ist es allemal wert.
Also ja, es klingt ein bisschen komisch, aber in einem Teller kommt rote Beete, Karotten, Bohnen, dann Lauchzwiebel oder Püree, dann kommt Fisch, dann kommt Apfel, dann kommt ein wenig Honig, weil wir glauben, dass am Rosh Hashanah muss man etwas Süßes essen. Ja, Kürbis kommt noch dazu und Datteln. Da sind alles zusammen. Und dazu habe ich Couscous gemacht. Und das alles haben wir zusammen verrührt mit kleinen Stückchen von Fisch.
Es mündet halt alles ins Symbolische und Zeichenhafte. Und im besten Fall mundet es auch. Für den orthodoxen Berliner Gemeinderabbiner Yitzhak Ehrenberg ist das aber keine Plattitüde.
Es soll nicht bleiben nur Worte, bloß Worte. Wir sollen auch etwas tun. Wenn wir sagen, Gott, wir wollen ein gutes, süßes Jahr haben, nur mit Worte ist wenig wirksam. Deswegen, wenn wir wollen ein süßes Jahr haben, nehmen wir ein süßes Apfel mit Honig, der süß, und sagen, Gott, siehst du, so süß wollen wir haben. Also der Grund, warum wir tun, weil wir verbinden Worte mit Tat. Und in unsere Worte ist eine sehr starke Energie da. Aber Tat ist noch mehr.
Letztendlich wurden aus Handlungen Bräuche und aus Bräuchen Traditionen. Manche Traditionen wurden dann sogar zu religiösen Gesetzen. Das Judentum besitzt zum Beispiel bis heute zahlreiche Reinheitsgebote, die in ihrer Vielzahl unter dem Begriff Kaschrut zusammengefasst werden. Davon leitet sich auch das Wort Koscher ab, was nichts anderes als rein heißt. Es gibt etliche Gesetze, die bestimmen, wie man Haus, Hof, Feld und Nutztiere, aber auch den eigenen Körper als Sitz der Seele reinhalten soll. Es gilt als hohes Gut, ein möglichst koscheres Leben zu führen. Man ist nicht nur koscher, man ist koscher.
Die Tora hat uns vorgeschrieben, was koscher ist, auf die Erde und auch ins Wasser. Die Tora sagt ganz klar und deutlich, Fisch ist koscher, nur wenn die Flossen und Schuppen haben. Gott hat uns gesagt, bei Vieh, die Vieh sind koscher, die nur wiederkommen und gespaltene Opfer. Es sind auch Tiere da, zum Beispiel Wild, Hirsch sind auch koscher.
Für ihn ganz klar.
Wenn die zwei Eigenschaften haben und normalerweise die sind kein Fleischfresser, hat das mit dem zu tun, weil das, was wir essen, kommt rein in unsere Blut. Unsere Blut ist unsere Seele. Wirkt auf unsere Eigenschaft. Fleischfresser, sagen wir, ist ein bisschen grausam. Das heißt, Symbol von Grausamkeit. Wir wollen nicht grausam sein, ja?
Jedes Nahrungsmittel kann als koscher oder unkoscher eingeteilt werden. Doch der Rabbiner kann ja nicht überall gleichzeitig sein. Er beauftragt deshalb Koscherinspekteure, die Waren und Betriebe zu überprüfen. So ein Maschgiach, also Koscherinspekteur, ist Leonid Goltzmann.
Maschgiach wird man nicht. Das ist eine Sache, die der Rabbiner sieht, wie religiös du lebst und bietet dir dann an, in verschiedenen Veranstaltungen, wo dann sein Zertifikat gebucht wird. Das ist sein Name sozusagen, darauf aufzupassen.
Seiner Verantwortung ist sich Leonid Goltzmann durchaus bewusst.
Das ist eine Vertrauensperson. Also ich bin die Vertrauensperson schlechthin. Ja, schon versucht von verschiedenen Veranstaltern, dass sie mich halt kaufen und sagen, komm, sag es dem Rabbiner nicht. Ich gebe dir eine gewisse Summe und dann machst du es dann.
Natürlich gibt es viele findige Anekdoten und Witze, jüdische Vorschriften zu umgehen.
Verzeih, Rebbe, ich hab vergessen, dass man am Schabbes nicht rauchen darf. Und wie der Dritte von dem Rebbe gefragt wird, sagt er, ich, Rebbe, verzeih mir tausendmal, ich hab die größte Schuld. Ich hab vergessen, die Vorhänge zuzuziehen.
Solche Anekdoten drücken letztendlich mit einem Augenzwinkern aus, dass Gesetzestreue ein hohes Gut ist. Es gibt Regeln für, im Grunde, sämtliche Lebensbereiche.
Da gibt es welche für Kleidung, für Milch, für die Bäckerei und auch was mit dem Restaurant, mit Essen zu tun hat.
Als Maschgiach müsse man es genau nehmen, bestätigt Leonid Goltzmann.
Ich bin absolut nicht käuflich, ja. Ich stehe hinter dem Rabbiner, egal welche Summe man mir bietet. Man kann mich nicht kaufen, überhaupt nicht. Das ist Vertrauensperson, ja, dass man wirklich mit 100% hinter seinem Rabbiner steht. Das ist Maschgiach.
Und da er sagt, dass sämtliche Äpfel automatisch koscher seien, kann man sich diese einfach frei im Handel aussuchen. So sieht das auch die liberale Rabbinerin Jasmin Andriani aus Göttingen.
Ja, also ich habe gelesen, es gibt auf der Welt über 7000 Sorten Äpfel und bei uns im Supermarkt haben wir höchstens 7 Sorten. Und die roten haben mehr Vitamin C als die grünen. Ich mag auch die roten lieber, muss ich sagen, obwohl meine Tochter die grünen liebt.
Und daher entscheidet sie sich kurzerhand für Braeburn-Äpfel. Auch Tova Haretti hat einen klaren Favoriten.
Es klingt komisch, aber Pink Lady, das ist meine Lieblingssorte. Es ist süß, es ist saftig und es ist knackig.
Doch wie sieht es mit den anderen Speisen aus? Eine Faustregel im Judentum besagt, Produkte, die von koscheren Tieren stammen, sind auch koscher. Was von nicht koscheren Tieren kommt, ist damit zwangsläufig eben nicht koscher. Hier ein paar Beispiele.
Kühe sind koscher. Kuhmilch ist koscher. Schweine sind nicht koscher. Schweinemilch ist nicht koscher.
Aber warum sind Bienen, wie alle Insekten,
nicht koscher?
Honig hingegen,
koscher.
Dazu noch einmal Leonid Goltzmann, der Maschgiach.
Das ist eine ganz normale Frage, die ich öfter schon höre, dass der Honig natürlich dann auch nicht koscher ist. Aber das wird nicht produziert von den Bienen. Die transportieren das nur. Also da ist keine Produktion. Die Enzyme, die da drin sind, machen das Ganze zu einem Honig. Ja, und diese Enzyme, die sind nicht im Inneren des Tieres selbst. Es gibt viele Prinzipien. Ja, zum Beispiel, wo fängt Kaschrut an? Kaschrut fängt beim Schlucken an. Und genau dieses Prinzip wird, glaube ich, bei den Bienen angewandt, weil die transportieren es nur im Mund. Das heißt, hier...
Er macht mit der flachen Hand eine Geste unter sein Kinn.
...würde erst unkoscher anfangen. Dadurch, dass sie es aber vorne haben und es wieder ausspucken, ist es nicht von ihnen produziert. Ich stelle es mir einfach nur so vor. Diese Sachen muss man wirklich den Rabbiner fragen. Ja, das ist eine Sache, die schon in die tiefe Religion reingeht. Das kann ich nicht sagen. Der Maschgiach ist nur die rechte Hand und nicht der Kopf.
Also was ist nun mit dem Honig? Warum ist der koscher?
Das ist eine gute Frage. Sehr, sehr interessante Frage. Und die Antwort ist, weil wenn jemand versteht ein bisschen von wie dieser Honig, wie das Honig produziert, kommt nicht von Körper von den Bienen. Die Bienen fungieren als Lastwagen. Die nehmen diese süße Stoff von Blumen und die haben im Mund ein Enzym. Aber das kommt nicht im Körper, das im Magen oder so. Das ist die Erklärung, dass die Honig kommt nicht von Körper von den Bienen.
Seit biblischen Zeiten bereits kommt Honig, auf Hebräisch Dwasch, bei Jüdinnen und Juden auf die Tische.
Erstmal, die Tora selbst hat Land Israel gezeichnet, gelobt, Eret Zavat Chalav Udvash. Ein Land, das fließt Honig, bedeutet, dass Honig ist erlaubt.
Julia Mostova-Schwarz hat für die Jüdische Gemeinde Berlin den Workshop Traditionelle jüdische und israelische Küche zum Neujahr angeboten. Sie ist Food Coach und beschäftigt sich bereits seit Jahren mit dem Thema.
Ich finde, dass Essen wirklich zu Tradition gehört und muss benannt und darüber auch erzählt werden.
Denn wer die Symbole nicht erklärt, vergisst mit der Zeit ihre Bedeutung. Was hat es also mit dem Fischkopf auf sich?
Vor allem der Kopf von Fisch ist so wichtig, damit wir immer vorne sind im nächsten Jahr. Und deswegen wird traditionell Fisch zu diesem Feiertag serviert. Und Süßes, weil damit unser Leben weiter süß und schön ist. Und Möhren, vor allem so in kleinen, runden Stücke geschnitten, damit es mehr Geld im nächsten Jahr bei uns in der Familie gibt. Weil die sollten goldene Taler symbolisieren. Deswegen sind diese traditionelles Essen auch so wichtig als Wünsche und als Symbole für nächstes Jahr.
Fische sowieso symbolisieren ein Segen, weil gibt es so genannt Einara, böse Auge, ja? Leider steht viel geschrieben, dass Menschen verginnen nicht und Neid und das schadet. Die Fische leiden nicht von Einara, weil die sind unter Wasser. Deswegen, die vermehren sehr viel. Das ist auch ein Grund, warum wir essen Fisch als Rosh Hashanah, ja?
Der aschkenasischen Tradition nach wird meistens Karpfen gegessen. Das macht es für viele vergleichsweise einfach.
Karpfen gehört zu den koscheren Tieren. Das kann man überall kaufen. Koscherer Karpfen, also Karpfen, da braucht man sich keine Gedanken zu machen, das ist immer koscher. Ja? Aus diesem Karpfen machen wir dann halt den gefüllten Fisch. Er muss nur frisch sein. Wenn er frisch ist, aus dem Tank, kein Problem. Absolut kein Problem.
In einem großen Feinkostgeschäft in Berlin-Charlottenburg hat man sich über die Jahre auf die jüdische Kundschaft eingestellt. Zwischen großen gläsernen Fischbecken und Räucheröfen erklärt Ralf Teichelmann, der Leiter der Fischabteilung, was einen sogenannten jüdischen Karpfen ausmacht.
Was natürlich koscher ist, das entscheidet, glaube ich, der Rabbi, ne? So von der Sache her. Die Erfahrungen sind, wie wir eben gerade gesagt haben, der muss unbedingt Schuppen haben und Flossen. Und mit der Frische ist eben halt, also die Karpfen, die leben. Also frischer geht's nicht.
Die Stadtküche ist eine Institution in Berlin.
Wir haben eben auch die Erfahrung jahrelang, ne? Und da hat man eben so die Tricks und die Kniffe raus, wie das gemacht wird. Und das kann nicht jeder.
Denn für den beliebten gefehlten Fisch muss der Karpfen nach der Schlachtung speziell ausgenommen werden, damit man ihn später wieder füllen kann. Daher auch der Name. Gefehlte Fisch.
Wir machen es anders. Wir verraten das nicht. Das ist unser Geheimnis. Hauptsache, zum Schluss ist es so, wie das eben sein muss. Und deswegen kommen die Kunden eben zu uns, weil das eben perfekt gemacht wird.
Und diese Vorbereitung hat auch einen eigenen bezeichnenden Namen.
Ja, das ist dann die jüdische Art. Das ist dann schon ein Markenzeichen, solche Sachen. Also da haben wir dann auch dann eben die Erfahrung, wenn der Kunde sagt, eben auf die jüdische Art soll er zubereitet werden, dann wissen wir das schon.
Im Grunde sind die Symbole des Neujahrsfestes eine spielerische Angelegenheit. Hier wird auch mit der Sprache gespielt. Weil Karotten, also Möhren, sich ähnlich anhören wie Mähren, also vermehren, werden diese in Scheiben geschnitten und gedünstet, natürlich mit Honig gegessen. Kleine süße Taler also. Das soll das Geld vermehren. Bei den Granatäpfeln, die auch zu Rosh Hashanah gegessen werden, ist das ähnlich. Julia Goldberg erklärt das so.
Granatapfelkerne, die sind dafür da, dass man so viele Gebote wie Verbote hat, dass man sich vermehren soll. Die stehen ja für ganz viel Fruchtbarkeit und für einfach auch süß.
Sigal Rosenbaum stimmt ihr zu.
Aha, ja, Granatapfel, natürlich, Remonim. Ist man es auch zum Rosh Hashanah? Stimmt, ja klar. Meine Mama kommt ja und ich denke mal, dass sie dann die Kernchen daraus pult. Man muss einfach nur verteilen, dann geht das schon. Ist doch ein Familienfest.
Rosh Hashanah wird vor allem süß gefeiert. Die runden Chalot erhalten zu Rosh Hashanah kein Sesam oder Mohn, sondern Rosinen. Es werden Feigen, Weintrauben, Honig und Trockenobst gereicht. Außerdem gibt es den lebkuchenartigen Zickerkirchen, damit auch ja klar ist, was man sich zum neuen Jahr wünscht. Shana Tova Umetuka, ein süßes neues Jahr.
Wie feiern Juden das Neujahrsfest Rosh Hashanah? Eine Betrachtung aus kulinarischer Perspektive. Sie hörten eine Sendung von Miron Tenenberg. Redaktion Florian Breitmeier.
Musik Sie hörten einen Podcast von NDR Info.